HR Info. Hessen.
Seit wenigen Tagen ist es amtlich. Die Stadt Frankfurt muss vorerst kein flächendeckendes Fahrverbot für alte Dieselautos einführen. Aber es kann sein, dass die Stadt einzelne Straßen wird sperren müssen, um die Luft zu verbessern und den Ausstoß von Stickoxid zu reduzieren. Darüber sprechen wir unter anderem heute hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Frankfurt muss in kleinen Zonen oder auf bestimmten Strecken Fahrverbote für Dieselautos prüfen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden. Das Urteil war vor wenigen Tagen mit Spannung erwartet worden. Unsere Reporterin Hanna Immich hat das Wichtigste für uns zusammengefasst.
Das Land Hessen muss dafür sorgen, dass die Luft in Frankfurt besser wird. Dafür muss es einen neuen Luftreinhalteplan für Frankfurt bis Anfang 2021 aufstellen. Danach haben Land und Stadt noch 6 Monate Karenzzeit. Dann müssen die Stickoxidwerte unter den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft kommen. Und das wurde in der Verhandlung deutlich. Die Stickoxidwerte in Frankfurt liegen an vielen Stellen nach wie vor weit über dem Grenzwert. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch.
Die Werte, die von der Stadt vorgelegt wurden, und zwar erst auf mehrmaliges Nachfragen von uns für das aktuelle Jahr, sind so verheerend, dass es keine Alternative gibt. Wir liegen jetzt an mehreren Stellen über 50 oder um die 50 Mikrogramm. Da fehlt mir jede Fantasie, wie man mit anderen Maßnahmen das erreichen möchte.
Wenn es nicht klappt, die Werte in Frankfurt bis Mitte 2021 unter den Grenzwert zu bekommen, müssen laut Verwaltungsgerichtshof Kassel als letztes Mittel einzelne Straßen für ältere Diesel gesperrt werden. Die Meinungen der Autofahrer in Frankfurt dazu gehen auseinander.
Ich würde auf jeden Fall Dieselfahrverbote befürworten. Ich wohne am Stadtrand, da kommt mir die Luft schon mal deutlich besser vor.
Ich meine, es kommen Leute von außerhalb, teilweise sogar von sehr weit weg, die ganzen Pendler. Und dann die noch quasi zu strafen, weil sie ihren Job machen.
Ich finde das nicht gut, dass man den Leuten das Auto wegnimmt.
Ich sage Ihnen mal die Meinung von meinem Sohn, die finde ich gar nicht so schlecht. Der hat nämlich gesagt, die ganze Stadt Frankfurt gehört für den Verkehr gesperrt, nur für Anwohner und Anlieferer. Fertig.
Ein flächendeckendes Fahrverbot, wie es noch in erster Instanz das Verwaltungsgericht Wiesbaden angeordnet hatte, ist allerdings vom Tisch. Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling von der SPD zeigt sich erfreut.
Ich bin mit dem Urteil sehr zufrieden. Uns ging es in erster Linie darum, flächendeckende Fahrverbote zu vermeiden, weil beim flächendeckenden Fahrverbot hätte ja kein Frankfurter Autofahrer, der mit Euro 4 oder Euro 5 gefahren wäre, hätte sein Auto noch gebrauchen können.
Und auch Hessens Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen ist erleichtert, vor allem über die Zeit, die Stadt und Land jetzt gewonnen haben.
Das ist ja kein Weihnachtsgeschenk, aber es zeigt doch, dass die Verhältnismäßigkeit eine wichtige Rolle spielt. Und die Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer haben ja nicht mit bösem Willen ihr Auto gekauft, sondern sie wurden ja von der Automobilindustrie betrogen. Deswegen ist es schon aus meiner Sicht richtig, dass wir die Möglichkeiten haben, jetzt nochmal andere Maßnahmen aller Art auszureizen, um zum Ziel zu kommen.
Damit spielt sie offenbar auch auf die Unstimmigkeiten zwischen Frankfurt und dem Land Hessen im Vorfeld des Urteils an. Die Ministerin hatte die Stadt mehrfach schriftlich aufgefordert, mehr konkrete Magistrats- oder Stadtverordnetenbeschlüsse vorzulegen, wie Frankfurt Dieselfahrverbote vermeiden möchte.
Und ich hoffe, dass die Stadt Frankfurt jetzt auch wirklich an unserer Seite ganz kräftig in dieselbe Richtung läuft.
Sagt Hessens Umweltministerin Priska Hinz zum Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zu den möglichen teilweisen Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in Frankfurt. Vorerst also kein Fahrverbot in der Mainmetropole, zumindest kein flächendeckendes. Was sagen Hessens Landespolitiker zu dem Urteil? Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter hat unmittelbar nach dem Urteil in Wiesbaden nachgefragt.
Normalerweise wäre die hessische Umweltministerin Priska Hinz bei der Urteilsverkündung vor Ort gewesen, in Kassel. Da aber in Wiesbaden zeitgleich der Landtag tagt, ließ sich die Grünen-Politikerin von Mitarbeitern in Kassel briefen und trat nur 40 Minuten nach Urteilsverkündung vor dem Plenarsaal in Wiesbaden vor die Presse. Ihr Urteil zum Urteil?
Ja, das Gericht hat die Position des Landes gestärkt. Wir brauchen zunächst eine seriöse Datengrundlage auf Grundlage des Verkehrsmodells der Stadt Frankfurt, um die Maßnahmen für den Luftreinhalteplan auch wirklich zu berechnen.
Konkret heißt das, jede geplante Radspur in Frankfurt, jede neue Busspur, die vor kurzem installiert wurde, werde auf ihre Auswirkungen für die Luft in der Stadt berechnet. Außerdem wird das sogenannte Verkehrsmodell in den Luftreinhalteplan eingearbeitet. Eine Übersicht darüber, wie viele Autos auf welchen Straßen fahren und wie sich Verkehr verlagert, wenn bestimmte Straßen gesperrt werden.
In den Luftreinhalteplan nehmen wir also alle Maßnahmen auf, die die Stadt Frankfurt schon beschlossen hat und uns mitgeteilt hat. Und wenn wir auf Grundlage der Berechnung feststellen, es fehlt noch was, dann müssen wir nacharbeiten und dann werden wir mit der Stadt Frankfurt im Gespräch auch weitere Maßnahmen entwickeln.
Weitere Maßnahmen, das könnten die umstrittenen Pförtnerampeln am Stadtrand sein, die die Fahrten ins Stadtgebiet mittels nur kurzen Grünphasen immer wieder stoppen und damit unattraktiv machen sollen. Auch sie wolle keine Fahrverbote, sagt die Umweltministerin. Das Kasseler Gericht lässt die Möglichkeit streckenbezogener Fahrverbote aber explizit offen, wenn die Schadstoffwerte dort nicht sinken. Tobias Eckert von der SPD-Fraktion lobt den SPD-Verkehrsdezernenten der Stadt Frankfurt.
Es zeigt sich, dass das Land bisher zu wenig getan hat für seinen eigenen Luftreinhalteplan. Und offensichtlich haben alle Maßnahmen, die Klaus Oesterling und die Stadt Frankfurt unternommen haben und vorgeschlagen haben, die Wirkung entfaltet, die wir uns auch erhofft haben, dass wir weitestgehend auf Fahrverbote in Frankfurt verhindern können.
Auch Jürgen Lenders von der FDP findet, dass das Land viel zu lange seine Verantwortung bei der Erarbeitung des Luftreinhalteplans nicht wahrgenommen habe.
Da ist jetzt schon wieder viel Zeit verstrichen, wo man hätte auch Maßnahmen prüfen können, die auch streckenbezogene Fahrverbote auf jeden Fall verhindern. Das war ein Versprechen des Ministerpräsidenten, dass es keine Fahrverbote gibt.
Bis zum Ende des nächsten Jahres soll die Landesregierung den neuen Luftreinhalteplan vorlegen, sagt der Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Erst danach wird der Frankfurter Dieselfahrer endgültig Gewissheit haben, wo er in der Stadt noch in Zukunft rumfahren darf.
Es bleibt weiter spannend für Fahrer von Dieselautos. Nicolas Buschlüter über die Reaktionen nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zu möglichen Dieselfahrverboten in Frankfurt. Und wenn wir über das Thema Dieselfahrverbote sprechen, kommen wir um das Thema Klimakonferenz nicht herum. Clara von Glaso ist eine junge Klimaaktivistin aus Wiesbaden. Anfang Oktober hat sie sich zusammen mit über 30 weiteren Klimaschützern aus ganz Europa in ein Segelboot gesetzt. Mit dem Ziel, an der Klimakonferenz in Chile teilzunehmen, die dann jedoch kurzfristig nach Madrid verlegt wurde. Unsere Reporterin Anna Dangel hat Claras Reise für das Klima begleitet.
Hallo, mein Name ist Clara, I'm from Germany.
Clara von Glasos großer Moment ist gekommen. Die 25-jährige Studentin aus Wiesbaden nimmt an der Klimakonferenz in Madrid teil. Über einen Video-Livestream spricht sie zu mehreren Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die 25-Jährige präsentiert Ergebnisse zum nachhaltigen Reisen, die sie an Bord des Segelschiffes entwickelt hat.
Wir wollen, dass Flüge verboten werden, wenn die Reiseziele innerhalb von 6 Stunden mit dem Zug erreichbar sind. Und wir fordern, dass sich die Delegierten für eine faire Kerosinsteuer einsetzen.
Insgesamt 8 Wochen lang ist Clara von Glaso über den Atlantik gesegelt. Ihr eigentliches Ziel war Chile, denn dort sollte der Klimagipfel ursprünglich stattfinden. Doch Mitte Oktober wird die Konferenz in Chile wegen politischer Unruhen im Land abgesagt. Als die Klimaaktivisten diese Nachricht erreicht, sind sie mitten auf dem Atlantischen Ozean. Eine Umkehr sei damals nicht mehr möglich gewesen, erklärt Clara. Sie und die restlichen Aktivisten entscheiden sich, weiter nach Südamerika zu segeln und digital an der Klimakonferenz in Madrid teilzunehmen. Clara zieht eine positive Bilanz.
Wir haben jeden Morgen um 3 Uhr nachts von hier aus vom Boot mit den Leuten in Madrid telefoniert, sind dann durch den Tagesablauf gegangen und dann haben wir überlegt, wer wohin geht und wie das durch uns hier vom Boot aus online verfolgt werden kann, teilweise auch noch durch Livestreams. Wir haben auch an verschiedenen Zeit-Events teilgenommen und dort auch selbst gesprochen.
Die Euphorie von Clara kann Günter Bachmann weniger teilen. Er ist Nachhaltigkeitsforscher und Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung.
Insgesamt fehlt mir an den Vorschlägen noch das Element, dass sich die Flugindustrie ja selber auch ändert. Es gibt längst erste Schritte im Blick auf ein Fliegen mit Elektroantrieben, im Blick auf Fliegen mit Hybridantrieben, auf Fliegen mit den synthetisch hergestellten, aus erneuerbaren Energien bezogenen Treibstoffen. da sehe ich eine Zukunftsentwicklung.
Für Klimaaktivistin Clara geht diese Zukunftsentwicklung nicht schnell genug. Für sie funktioniere nachhaltiges Reisen nur über weniger Flüge und günstigere Zugreisen. Für diese Ideen wolle sie sich auch weiterhin einsetzen. Insgesamt, sagt die 25-Jährige, habe sich ihr Einsatz gelohnt.
Ich werde diese Reise auf jeden Fall mein Leben lang in Erinnerung behalten. Ich habe unglaublich tolle Freundschaften geschlossen. Ich habe total viel gelernt, mich zu einer Expertin im nachhaltigen Transport entwickelt. Es hat mich total motiviert, weiterzumachen. Und ich kann jedem und jeder empfehlen, auch an solchen Projekten teilzunehmen und sie auch selbst zu initiieren.
Sagt Clara von Glaso. Die 25-jährige Studentin aus Wiesbaden ist 8 Wochen über den Atlantik gesegelt und präsentiert ihre Ideen zum nachhaltigen Reisen. Anna Dangel berichtete. Eine Reportage über Claras Reise finden Sie übrigens auch in der ARD-Mediathek unter dem Titel Klimaretter mit vollen Segeln in die falsche Richtung.
HR Info, Hessen.
In die falsche Richtung geht es auch für Hessen, wenn man dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes glaubt. Jedes Jahr veröffentlicht der Verband einen solchen Bericht. Der neue ist Ende der vergangenen Woche erschienen. Und während die Armutsquote bundesweit gesehen zurückgeht, steigt sie in Hessen. Im Ranking der Bundesländer ist Hessen sogar binnen 3 Jahren von Platz 3 auf Platz 7 abgerutscht. Woran liegt das und was bedeutet das? Anna Vogel mit einem Überblick.
Hat ein Paar mit einem Kind weniger als 1.863 Euro im Monat zur Verfügung, gilt es in Deutschland als arm. Und arm sind in Hessen laut dem aktuellen Armutsbericht rund 15,8% der Bevölkerung. Doch nicht allein das beunruhigt Jasmin Alinagi vom Hessischen Wohlfahrtsverband.
Besonders alarmierend ist aus unserer Sicht, dass in den letzten 10 Jahren in keinem anderen Bundesland die Armutsquote so gestiegen ist wie in Hessen. Also wir haben einen Anstieg um fast ein Viertel, während in anderen Bundesländern die Armutsquote leicht gesunken ist.
Besonders stark ist der Anteil der Armen laut Statistik in Mittelhessen. Am meisten zugenommen hat er aber in der südhessischen Region Starkenburg, also auch in Heppenheim. Dort können es Passanten kaum glauben.
Kann ich mir jetzt nicht erklären, weil wir doch strukturstark in Südhessen sind.
Ich wüsste nicht, warum, weshalb es hier schlechter sein soll als im Bundesgebiet.
Ja, das überrascht mich schon. Ich meine, wir sind seit Jahren im gigantischen Wirtschaftswachstum und anscheinend haben die Leute nichts davon.
Gründe für das schlechte Abschneiden sucht auch der Paritätische Wohlfahrtsverband, so Alinagi.
Und zwar haben wir festgestellt, dass weder die Arbeitslosenquote gestiegen ist in Hessen, noch ist die Anzahl der Hartz-IV-Empfänger gestiegen. Und das lässt darauf schließen, dass die prekären Beschäftigungsverhältnisse sehr stark stattfinden. Also sprich Menschen, die unter dem Mindestlohn bezahlt werden, Menschen in Zeitarbeitsverhältnissen.
Was Alinagi besonders beschäftigt, auch immer mehr Kinder in Hessen sind von Armut betroffen.
Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, denn Kinder, die nicht teilhaben können am gesellschaftlichen Leben, sind in besonderer Schwere betroffen.
Sie sieht deshalb die Politik in der Verantwortung, sowohl die Ursachen als auch die Folgen der Armut anzugehen. Besonders vor dem Hintergrund, dass in Hessen auch der Anteil der Reichen besonders hoch ist, fast ähnlich wie in Bayern.
Was bedeutet, dass die Schere in Hessen besonders auseinandergeht? Wir haben ein Verteilungsproblem.
Das Ergebnis des Armutsberichts macht einen Heppenheimer nachdenklich. Der Immobilienmakler macht gerade Pause.
Ich kenne jetzt nicht besonders betroffene Menschen. Ich bekomme es tatsächlich dann nicht mit.
Er schüttelt den Kopf. Denn wenn jeder 6. in Hessen von Armut betroffen ist, dann müsste auch er jemanden kennen und hat ihn bisher einfach übersehen.
Anna Vogel mit einem Bericht zum aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Sie hören die Sendung Hessen mit Sandra Winzer. Heute unter anderem zu einem möglichen Cyberangriff, mit dem sich die Universität Gießen derzeit beschäftigen muss. An der Uni Gießen sind Mitarbeiter nach wie vor auf der Suche nach der Ursache eines schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfalls. Seit fast einer Woche nun sind die Bildschirme an der Uni schwarz. Auch die Webseite des Uniklinikums war betroffen. Klaus Pradella ist unser Reporter in Gießen und ich habe ihn gefragt, wie es denn aktuell aussieht. Also was funktioniert in Gießen, Klaus, und was funktioniert nicht?
Digital funktioniert zurzeit so gut wie gar nichts. Die Rechner sind seit Sonntag komplett dunkel. Es können keine Daten abgerufen, keine E-Mails geschrieben werden. Die Buchausleihe in der Unibibliothek ist lahmgelegt. In der Mensa muss das Essensangebot wieder auf einer Tafel angeschrieben werden. In den Wohnheimen gibt es für die Studierenden kein WLAN. Kurzum, es herrscht Stillstand. Immerhin können die Angehörigen der Universität, das sind mehrere tausend Mitarbeiter und 28.000 Studierende, aber über eine schnell eingerichtete Not-Homepage auf dem Laufenden gehalten werden. Es gibt also eine Hotline, wo man versucht, dringende Fragen zu beantworten. Es gibt ja bei einer so großen Hochschule viele Einzelfälle mit Problemen. Da geht es um Prüfungen, um Klausuren, um abgelaufene Fristen. Da versucht man, Lösungen zu finden, kulante Lösungen. Ja, und parallel dazu wird versucht, den Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten, so gut das eben ohne Rechneranbindung überhaupt geht.
Die Polizei schließt ja nach wie vor nicht aus, dass es sich um einen Hackerangriff handelt. Welche Hinweise liegen der Polizei denn vor?
Genaues dazu wird aus ermittlungstaktischen Gründen weder von der Uni noch vom Landeskriminalamt gesagt. Es hat gemeinsam mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen ja die Ermittlungen aufgenommen. Fest steht, auf Servern ist eine bisher unbekannte Schadsoftware entdeckt worden. Wie die dorthin gekommen ist, das ist bisher offenbar unklar, ob per Mail, durch einen Stick oder auf anderem Wege. Das ist aber alles Gegenstand der Ermittlungen. Es sind offenbar längst nicht alle Großrechner betroffen. Trotzdem hat die Uni aus Sicherheitsgründen alle Server runtergefahren.
Wie will die Universität denn weiter vorgehen? Also ab wann können die Studierenden wieder auf ihre Skripte zugreifen und so weiter?
Das ist zurzeit noch vollkommen unklar. Es wird nach bisherigen Schätzungen Wochen dauern, bis der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Jetzt am Freitag ist damit begonnen worden, dass die Tausende von einzelnen Rechnern mit einer Antivirensoftware gescannt werden, allerdings nur in lokalem Betrieb. Wenn der Computer sauber ist, dann wird er mit einem grünen Aufkleber versehen. Das ist aber nur der erste Schritt. Später muss er dann nochmal gescannt werden. Und das dauert natürlich. Unterstützt werden die eigenen Techniker der Uni dabei von Spezialisten aus Darmstadt vom dortigen Zentrum für Cybersicherheit. Erstes Ziel ist zunächst jedenfalls, wieder einen Not-E-Mail-Betrieb in Gang zu setzen. Und da hoffen nun die Experten der Universität Gießen, dass sie das bis Weihnachten hinbekommen.
Vielen Dank, Klaus Pradella, für die Informationen. Die Bildschirme an der Universität Gießen bleiben nach wie vor schwarz. Wir halten Sie in HR Info natürlich auf dem Laufenden. Frankfurt hat eine neue S-Bahn-Station. Der Stadtteil Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen ist an das Schienennetz angebunden, ab sofort. Dieses Wochenende geht der reguläre Betrieb los. Bauzeit war rund 3 Jahre, die Kosten liegen bei rund 300 Millionen Euro. Anfang der vergangenen Woche ist der erste Zug in die nagelneue unterirdische Station eingefahren und unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm war natürlich bei der Jungfernfahrt bei diesem Testlauf dabei.
Begleitet von Musik rollt die erste S-Bahn in die neue Station Gateway Gardens ein. An Bord sind aber keine Pendler, sondern zahlreiche Ehrengäste aus der Politik und dem Verkehrsbereich. Sie testen, ob die neue Strecke funktionstüchtig ist. Die Testbedingungen sind realistisch. Die S-Bahn ist knallvoll, die Gäste stehen dicht gedrängt nebeneinander. Ein Piepen, die Türen öffnen sich. Als einer der ersten steigt Ronald Pofalla aus dem Zug. Er ist bei der Bahn für die Infrastruktur zuständig. Für ihn ist die neue Station ein konkreter Beitrag zur Klima- und Mobilitätswende.
Das zählt zu einem der wichtigsten Projekte der vergangenen Jahre. Hier wird ein gesamter Stadtteil angeschlossen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann hier in Mitte der 20er Jahre mit 18.000 Menschen arbeiten werden, werden damit die Möglichkeit haben, zeiteffektiv und ökologisch sauber zu ihrer Arbeit zu fahren.
Vor 10 Jahren hat die Bahn mit der Planung des Projekts begonnen. Der Bau der neuen Strecke samt S-Bahn-Station hat 3,5 Jahre gedauert. Das ist für Bahnverhältnisse extrem schnell, sagt Pofalla. Für Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir ist Gateway Gardens damit ein Vorbild für die vielen anderen Schienenprojekte in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet, die geplant sind.
Es ist die erste neue S-Bahn-Station im Rhein-Main seit 11 Jahren. Und wir haben ja viel losgetreten an Baumaßnahmen. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren noch viel mehr neue Schieneninfrastruktur folgt, weil das brauchen wir, um mobil zu bleiben.
Der Anschluss von Gateway Gardens ans S-Bahn-Netz sei ein wichtiger Anreiz für die Mitarbeiter und Hotelgäste dort, auf die Schiene umzusteigen.
Die Leute entscheiden sich jeden Tag, wie sie zur Arbeit kommen oder wie sie zu ihrem Hotel kommen. Und da ist immer die spannende Frage, nehme ich das Auto oder steige ich in die Bahn? Und hier gibt es jetzt ganz viele gute Argumente für die Bahn. Das entlastet A5, A3, das Frankfurter Kreuz.
Die Haltestelle in Gateway Gardens liegt zwischen den Stationen Stadion und dem Regionalbahnhof des Flughafens. Um Gateway Gardens anzubinden, hat die Bahn die bisherige Strecke zum Flughafen verlegt, erklärt Projektleiter Uwe Schmidt.
Wir haben eine 4 Kilometer Neubaustrecke, das heißt 2 Kilometer durch den Bannwald, Stadtwald von Frankfurt. Das war also freie Strecke und dann haben wir 2 Kilometer Tunnel gebaut mit der Station. Wir haben auf der nördlichen Seite von der B43 den Tunnelmund, sind dann unter die B43 durch, dann unter das komplette Frankfurter Kreuz unten durch, um dann aufs Gelände von Gateway Gardens zu kommen mit dem Tunnel der Station.
Fahrgäste können in knapp 10 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Gateway Gardens fahren. Fahrgäste zwischen Frankfurt und Mainz sind wegen der neuen Streckenführung dann allerdings länger unterwegs. S-Bahnen und Regionalzüge brauchen dann etwa 4 Minuten mehr als bisher.
Der Stadtteil Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen ist ans Schienennetz angebunden. Er soll die Verbindung zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Flughafen noch effizienter machen und somit auch die umliegenden Autobahnen entlasten. Marie-Kathrin Fromm war bei der Jungfernfahrt in der neuen Station für uns dabei. Das Thema Effizienz beschäftigt nicht nur den S-Bahn-Verkehr, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Also auch uns, den Hessischen Rundfunk. Denn wir müssen sparen. Die ARD hat begonnen, die eigenen Strukturen zu überarbeiten und zu straffen. Eine Komponente davon ist der Wetterbericht, der für viele Menschen, auch in Hessen, sehr wichtig ist. Die Wettervorhersage kam bislang entweder aus München oder auch mal vom Hessischen Rundfunk aus Frankfurt. In 2,5 Wochen, ab 2020, wird das vereinheitlicht. Dann werden alle Wetterberichte im HR-Funkhaus in Frankfurt produziert, etwa für das Morgenmagazin zum Beispiel. Das Ganze kommt dann aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Das ist vor wenigen Tagen offiziell vorgestellt worden und unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt hat es sich für uns angeschaut.
Einen neuen Anstrich, neue Studios und ein paar Lounge-Möbel stehen in den Redaktionsräumen des ARD-Wetterkompetenzzentrums im Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Auf der grün-blauen Couch sitzt Sven Plöger, der bekannte Wettermoderator der ARD.
Ist echt schön. Ich habe das vor 4-5 Wochen noch als Baustelle gesehen. Und ich muss sagen, man tut was für die Mitarbeiter und ich bin ja dann ein solcher.
Was? Sven Plöger beim HR? Noch ist es nicht so weit, aber ab dem 1. Januar wird das Wetter nicht nur für den Hessischen Rundfunk, sondern für die gesamte ARD, Fernsehen, Hörfunk und Online aus Frankfurt angeliefert. Und das heißt, dass auch die Wettermoderatoren zum Funkhaus nach Frankfurt wechseln.
Genau, wir werden jetzt wechseln. Praktisch das Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt wird jetzt unser berufliches Zuhause werden. Wir haben ja bisher aus München die Sendung gemacht und das wird dann eben jetzt nach Frankfurt verlegt, sodass Frau Kleinert, Herr Becker, Herr Schwanke und meine Wenigkeit dann tatsächlich hier sind.
Seit fast 60 Jahren liefert der Hessische Rundfunk nun schon Wetterberichte für die ARD, aber eben nicht für alle Sendungen. Ein Teil kam von einer privaten Produktionsfirma mit Sitz in München. Das soll nun aber gebündelt werden und das spart Geld, sagt Gabriele Holzner, die HR-Fernsehdirektorin.
Wenn man nicht parallel Wetterdaten einkaufen muss, wenn man nicht parallel die Infrastruktur aufrechterhalten muss, um diese Wetterdaten zu verarbeiten, zu Grafiken und so weiter, parallel Studios betreiben muss, sondern das Ganze an einem Ort macht. Und der ARD für das Gemeinschaftsprogramm spart es im Moment gut 700.000 Euro pro Jahr.
Doch nicht genug. Auch andere Rundfunkanstalten verzichten dann auf eine eigene Wetterredaktion, nutzen stattdessen die Vorhersagen des Wetterkompetenzzentrums. Silke Hansen, die Leiterin, weiß, dass der Arbeit auf sie und die Kollegen zukommt. Bedeutet aber auch
viel mehr Möglichkeiten. Denn je mehr Schichten man jeden Tag hat, desto besser kann man eben auf besondere Wettersituationen reagieren.
Sprich, Sonnenschein ist schnell erklärt. Bei Schneeregen und überfrierender Nässe wird ausführlicher berichtet.
Man muss sich das vorstellen, wenn man nur einen einzigen hat, dann muss der sozusagen alles machen. Wenn man 2, 3 oder 4 Meteorologen hat, die in Schichten nebeneinander herarbeiten, dann hat man einfach den Vorteil, dass man in so einer Situation einen das machen lassen kann, was das ganz Normale ist, und die anderen ganz wirklich sich um den Eisregen kümmern lassen kann.
Heißt also, bei besonderen Wetterlagen Klimaklagen und in Zeiten des Klimawandels werden Zuschauer und Zuhörer besser informiert.
Und zwar aus dem neuen Wetterkompetenzzentrum der ARD in Frankfurt im Hessischen Rundfunk. Saskia Klingelschmidt hat das Zentrum vorgestellt. Und das war sie, die Sendung Hessen mit Sandra Winzer. Alle Beiträge gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ihnen noch ein schönes Wochenende und einen wunderbaren dritten Advent.